Liebe Gemeinde, schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe mich bemüht, am Anfang möglichst viele zu begrüßen. Da habe ich dann einige sehr bekannte Gesichter gesehen, natürlich aus Edewecht, aber auch aus Westerstede. Und da waren auch einige neue dabei. Und für die, die mich nicht gut kennen, ich war bis 2005 Pastor hier dieser Gemeinde. Wie die Zeit vergeht, ist schon 20 Jahre her. So geht das. Ich freue mich jedenfalls, dass ich dieses Mal hier sein kann. Es gab so ein paar Irritationen. In einem Dienstplan las ich noch, dass ich für Anfang Februar eingeteilt war. Habe ich dann den Pastor erstmal fragen müssen, habt ihr gewartet auf mich? Und ich war nicht da. Anfang März hätte ich gerne hier den Gottesdienst gehalten, war auch alles fertig. Aber da war ich so krank, dass ich keine 2 Minuten hätte reden können. Heute nun soll es sein. Gut. Ich habe mich entschieden, über den für diesen Sonntag vorgeschlagenen Bibeltext mit euch nachzudenken und zu sprechen. Das ist aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Und ich lese das einmal nach der Luther-Übersetzung. Der Knecht Gottes im Leiden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Gesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Der Knecht Gottes im Leiden, oder in der Basisbibel ist dieser Abschnitt dann überschrieben mit das dritte Gottesknechtslied. Der Knecht vertraut auf Gott. 4 solche Lieder von dem Knecht Gottes, so heißt es im Alten Testament, gibt es in diesem Buch Jesaja. Dies das dritte. Und es bleibt ein Rätsel, wer das eigentlich sein soll, dieser Knecht Gottes. So ganz genau wird das nicht beschrieben und benannt. Manche denken, vielleicht ist das Volk Israel selbst gemeint. Und das kann man, wenn man diese Worte liest, durchaus nachvollziehen, denn die erzählen doch etwas von Leiden, von Geschichte des jüdischen Volkes bis in unsere Zeit hinein. So traurig das ist, so bitter das ist, bis in unsere Zeit hinein. In dieser Woche habe ich in den Radionachrichten gehört, dass es um das Deichbrandfestival doch einige Irritationen gibt, weil dort ein amerikanischer Rapper auftritt, der antijüdische Texte verbreitet. Merkwürdig, dass sich um dieses Volk und um diese Geschichte Gottes mit Menschen immer noch so viel Streit, so viel Unfrieden verbreitet. Manche denken, dass mit dem Knecht Gottes vielleicht der Prophet selbst gemeint ist. Er hat eine Botschaft, die fordert heraus. Mit dieser Botschaft ist er immer wieder angeeckt und hat die Leute gegen sich aufgebracht. Andere gehen vielleicht davon aus, dass damit eine kommende Gestalt gemeint sein könnte. Jemand, der noch nicht da ist, der angekündigt wird und der irgendwann später dann auftauchen wird. Und das geht uns heute auch so. Wer die Geschichte von Jesus hört, Wer jetzt in der Passionszeit seine Leidensgeschichte mitgehört hat, ein Stück mit nachvollzogen hat, der spürt schon, wie diese Worte auf ihn zeigen, wie sie passen in seine Geschichte hinein. Unter dem alttestamentlichen Buch Jesaja werden eigentlich drei Bücher zusammengefasst. Und wer der erste Prophet Jesaja ist, das wissen wir. Da gibt es eine ganze Menge biografischer Angaben, auch im ersten Teil dieses Buches. Wir können seine Lebensgeschichte und sein Wirken, seine Worte gut nachvollziehen. Wer dann, wie in unserem Fall, dieser zweite Prophet Jesaja ist, das wissen wir eigentlich gar nicht. Wir kennen nicht seinen wirklichen Namen. Wir haben gar keine biografischen Angaben in diesen Worten. Wir wissen nur, er hat zu Zeiten gelebt, in denen das Volk Israel im babylonischen Exil lebte. Nach dieser großen Katastrophe wurden viele Menschen aus Israel deportiert, lebten dann in Babylonien. Ja, Gefangenschaft sagt man manchmal, Exil trifft es besser. Sie wurden umgesiedelt in eine fremde Gegend. Viele haben sich dort eingerichtet. Und es hat 70 Jahre gedauert, bis zumindest ein Teil wieder zurückgekehrt ist. Andere sind dort geblieben. 70 Jahre, das bedeutet, dass die erste Generation, die weggebracht wurde nach Babylonien, schon längst gestorben war und nichts mehr miterlebt hat von einer hoffnungsvollen, verheißungsvollen Botschaft. Dieser Prophet Jesaja hat genau diese Botschaft. Anders als die meisten Propheten findet er keine bedrohlichen Worte mehr. Anders als die meisten Propheten kündigt er kein kommendes Unheil an. Seine Botschaft bezeichnen wir manchmal als das Evangelium im Alten Testament. Ja, das Volk lebt noch in der Fremde. Ja, es ist immer noch so, dass Hoffnung besteht, dass es einen neuen Anfang geben kann, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Und ja, es ist so, dass Gott seinem Volk seine Nähe verspricht und seine rettende und heilende Kraft Gottes. Ich habe gesagt, dieses Buch Jesaja ist zumindest in diesen Kapiteln so etwas wie das Evangelium im Alten Testament. Wir kennen das auch an ganz vielen Stellen. Und wir können das bei Jesus gut nachvollziehen, wenn er zum Beispiel dieses Bild vom guten Hirten entfaltet und er meint sich selbst damit, dann bezieht er sich natürlich auch auf die Schrift, Psalm 23, der Hirte. Oder er redet von dem guten Vater und bezieht sich auch auf Worte aus den Psalmen, in denen Gott so genannt wird. Und in Worten aus diesem Buch merken wir, wie wichtig das für uns bis heute ist. Fürchte dich nicht, heißt es da. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Das macht Jesus mit uns und für uns. Und als Jesus sein Wirken in Nazareth beginnt, da zitiert er auch aus diesem Jesaja-Buch. Er wird in der Synagoge im Gottesdienst gebeten, aus der Schrift zu lesen. Das war nicht so etwas Ungewöhnliches. Und in der Rolle, in der Schriftrolle aufgeschlagen ist Jesaja 61. Blinde sehen, Lahme gehen und Armen wird das Evangelium verkündet. Da ist noch nichts Besonderes dran, das ist auch Zukunftshoffnung. Aber dann sagt Jesus eigene Worte dazu. Heute ist das erfüllt vor euren Augen. Und das war das Anstößige, was man nicht sagen durfte, in Anspruch zu nehmen, dass mit ihm diese Worte sich erfüllen. Die Gemeinde, die um Karfreitag und Ostern herum, vielleicht ein bisschen später, sich an diese Worte aus dem Alten Testament wieder erinnert hat, die hat natürlich verstanden, dass in genau diesen uralten Worten Jesus selbst beschrieben wird, sein Weg beschrieben wird, sein Schicksal, sein Auftrag und seine Passion. Jetzt in der Passionszeit sind wir ja, wenn wir die Bibeltexte gelesen haben, aus dem Kalenderblatt zum Beispiel, oder wenn wir in Gottesdiensten dabei waren, dann haben wir ja auch ein Stückchen die Geschichte von Jesus mitverfolgt. Diese Geschichte, die unaufhaltsam immer weiter auf Karfreitag, auf das Kreuz zudrängt. Und wir merken auch immer wieder, dass es nicht alles ist, dass nicht alles endet mit einem elenden Tod am Kreuz, sondern dass da viel mehr ist. Im Leiden ist Gott doch immer noch der siegende Gott und der Gott, der das Leben schenken will. Aus diesem Gottesknechtslied, wie das ja geheißen hat, möchte ich einfach nur drei ganz kurze Gedanken herausnehmen. Ich habe mich, als ich fertig war mit Vorbereiten, gefragt, warum haben wir es eigentlich nicht gesungen heute? Denn zu diesem Text gibt es ein Lied im Gesangbuch. Jochen Klepper hat es gedichtet. Ich lese uns einfach nur mal die erste Strophe. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht, schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Ganz einfach, wir haben das nicht gesungen, weil ich zuerst den Gottesdienst vorbereitet hatte und schon alles weitergeschickt hatte und dann war ich mit der Predigt dran. Sonst hätte ich das vielleicht auch mit ausgesucht. Jochen Klepper, der diese Worte gedichtet hat, hat sie 1938 geschrieben, kurz bevor er von den Nazis verfolgt wurde. Er durfte dann nicht weiter schreiben. 1942 hat er mit seiner Familie Suizid begangen, als seine Frau und seine Tochter, weil sie nicht arisch waren, deportiert werden sollten. Ich finde, das sind ausgesprochen eindrucksvolle Worte, mit denen er dieses Lied aus dem Alten Testament wieder aufnimmt. Er weckt mir selbst das Ohr. Der Knecht Gottes, der ist ganz auf Gott ausgerichtet. Er erfährt seinen Auftrag von Gott. Er erfährt, welchen Weg er gehen soll und welche Botschaft er sagen soll. Und das will Gott mit uns auch, dass er uns ausrichten will auf ihn hin, dass er uns das Ohr öffnen will, damit er zu uns reden kann. Die Jünger haben Jesus immer wieder so erlebt. Er war nicht nur der große Verkündiger, der neue Worte gefunden hat, um von Gott und vom Glauben zu reden, sondern er war zuallererst auch jemand, der gehört hat, der ganz nah bei Gott war, der empfangen hat, was er sagen sollte. Er hat sich oft genug zurückgezogen, um allein zu sein mit Gott. Er hat sich zurückgezogen zum Gebet und die große Menge hinter sich gelassen. Besonders im Garten Gethsemane lebt Jesus ja ganz und gar aus diesem Willen Gottes, aus diesem Bezug zu Gott und sagt ihm, wie du willst, Gott. So soll es jetzt sein. Wie ein Jünger hört, so hört Jesus auch für Gott. Und genau das möchte er auch für uns, dass wir wie Jüngerinnen und Jünger, wie Menschen, die ganz zu Jesus gehören, eben auch uns ausrichten auf Gott. Es geht nicht um das pure Wahrnehmen von Worten, sondern es geht darum, dass wir offen sind für Gott, für sein Wort, dass wir Ohren und Herzen geöffnet haben. Er weckt mich alle Morgen, dass wir doch an jedem neuen Tag auch etwas spüren können von dieser Nähe Gottes, die uns im Wort der Heiligen Schrift, der Bibel, begegnet. Für mich ist das eine ganz wichtige Quelle auch meines Lebens und meines Glaubens, die Losungen jeden Tag, möglichst jeden Tag zu lesen und ein Wort mit in den Tag hineinzubekommen. Manchmal passt das wunderbar und an anderen Tagen frage ich mich, warum das da jetzt steht. So ist es eben. Aber immer wieder merke ich, dass Gott durch dieses Wort auch zu uns redet. Glaube erlahmt ohne dieses offene Ohr bei Gott. Dietrich Bonhoeffer hat in den 30er und dann bis in die 40er Jahre hinein ein Predigerseminar der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche damals geleitet. Dort wurden in der zweiten Ausbildungsphase dann die Pastoren, damals nur Männer, die Pastoren ausgebildet und für den Gemeindedienst dann vorbereitet. In dieser Zeit hat er geschrieben, für die stille Gebetszeit und gemeinsame Andacht muss der Morgen eine Stunde hergeben. Mir ist das immer wieder ein bisschen ins Bewusstsein gekommen, aber nach wie vor störe ich mich an diesem Muss. Das muss so sein. Ich denke, es darf so sein. Es gibt nicht so etwas wie einen frommen Leistungsdruck, dass wir etwas müssten. Aber Gott möchte uns einladen, dass wir diese Offenheit für ihn haben. Gott möchte uns gewinnen, dass wir diese Zeit, ob am Morgen oder am Abend, ist ihm, denke ich, schon völlig egal, aber dass wir diese Zeiten für ihn auch haben und ganz offen sind für uns, für ihn, damit er uns das Ohr wecken kann. Jochen Klepper hat in seinem Lied auch davon gesprochen, dass das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, ganz neu erlebt werden kann, erfahren werden kann. Und er hat damit, denke ich, gut getroffen, worum es Gott geht. Er ist der Ewige und Treue. Er bleibt, der er in Jesus für uns geworden ist. Er ändert das nicht. Der Prophet Jesaja redet hier zu Menschen, die im Exil leben. Die haben zumindest in der ersten Generation alles verloren, sind deportierte Flüchtlinge geworden. Die haben alles hinter sich lassen müssen, die Heimat, das Zentrum ihres Glaubens, die Synagoge und den Tempel. Die haben hinter sich lassen müssen viele Menschen, die ihnen lieb und wertvoll gewesen sind und mussten sich in einem fremden Land irgendwie arrangieren, anpassen. Und manche haben das besser hinbekommen, andere haben ihr Leben lang gelitten darunter, dass ihnen etwas genommen wurde. Manche haben sich so gut eingefügt, dass sie geblieben sind mit ihren Familien für immer. Und andere haben die Hoffnung gehabt, dass doch irgendwann einmal etwas anderes passieren könnte. Noch andere waren sehr resigniert und haben nicht erwartet, dass Gott noch einmal eingreift. Sie fühlten sich verlassen und verloren von Gott. Dieses Wort der Verheißung hat bei diesen müden Menschen noch nicht unbedingt gegriffen. Aber genau das will Gott, dass er Mühselige und Beladene ganz besonders anspricht, so wie Jesus das auch tut und wie Jesus es auch gesagt hat. Menschen mit ihren Lasten, Menschen, die Sorgen mit sich tragen, die unbeantwortete Fragen haben, die zweifeln, Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die aufgerichtet werden müssten, die getröstet werden müssten, die spricht er ganz besonders an. Bei Paulus wird das noch einmal sehr schön deutlich, der nimmt für sich in Anspruch, dass gerade in seiner Schwäche die Kraft Gottes sich entfalten kann. Da, wo einer besonders angewiesen ist auf Gott, da ist Gott auch gegenwärtig mit seiner Kraft. Manchmal empfinde ich mich und uns selbst auch als müde, mühselig und beladen, ganz und gar nicht stark und schon gar nicht stark im Glauben. Und wie sollten wir dann als selbst Mühselige und Beladene mit anderen Müden und Beladenen reden können und sie aufrichten können? Ich lese im Augenblick in den Vorbereitungen für die Konferenz, in Protokollen und Berichten. Konferenz ist im Mai, ist nicht mehr so lange hin. Und das ist schon interessant auch zu sehen, wie es in unserer Kirche aussieht und wie es um unsere Kirche und um Gemeinden bestellt ist. Statistiken zu lesen, wird dann interessant, um zu sehen, wie einstmals große Gemeinden doch klein geworden sind und wie Gemeinden, von denen man doch wusste, dass es sie gab, plötzlich nicht mehr da sind. Wir haben vielleicht an manchen Stellen eine Müdigkeit empfunden. Wir haben keine Rezepte, mit denen wir arbeiten könnten. Und wir bringen die Erfahrung mit, auch hier, dass wir viel gearbeitet haben, viel versucht haben. Manches ist uns geglückt, anderes nicht. Und die Gemeinden sind trotzdem kleiner geworden. Wenn Jesus mit uns Müden, Mühseligen und Beladenen redet, dann werden wir Botschafterinnen und Botschafter seiner Hoffnungsbotschaft. Eine Sache ist mir an dieser Stelle aufgefallen, wenn es da ja heißt in diesem Wort, dass jemand hört, wie ein Jünger hört. Da gibt es eine kleine Umkehrung, die scheint mir aber ganz wichtig zu sein. In biblischen Zeiten gab es die Rabbiner, manche waren bekannter, berühmter vielleicht sogar. Auf manche wurde mehr gehört. Manche hatten schon viele Dinge gesagt und veröffentlicht und andere waren noch ein bisschen unbekannter. Aber immer war es so, dass die Schüler sich ihren Rabbi suchten, ihren Lehrer suchten und anfragten: Rabbi, darf ich bei dir in die Lehre gehen? Darf ich bei dir lernen, wie die Schrift zu verstehen ist? Jesus macht das umgekehrt. Jesus sucht sich Menschen, geht auf Menschen zu und sagt ihnen: Ich will dich auf meinem Weg. Ich will dich in meinem Dienst. Ich will dich in meiner Gemeinschaft. Es ist mir wichtig, dass du dabei bist. Was ist das für ein Versprechen, das Jesus uns dort macht? Nicht wir müssen uns an einem berühmten Lehrer ausrichten, sondern er sagt: Ich will dich, ich will euch in meiner Gemeinschaft mit auf meinem Weg. Was für ein Zuspruch. Wir lesen bei uns in der Gemeinde im Augenblick, jetzt in der Passionszeit, ein Buch, ein Büchlein von John Ortberg, Abenteuer Alltag, finden jede Woche dann Kleingruppen dafür statt. Und da ist mir ein Gedanke haften geblieben, der bezieht sich genau auf dieses Jüngersein, Nachfolgerin, Nachfolger sein. Der schreibt er: Wir sind eine Lerngemeinschaft. Wir lernen immer noch von Jesus. Er ist unser Lehrer, zu dem wir gehören. Er lebt uns vor, wie wir leben könnten. Er zeigt uns, wie wir hören könnten auf Gott. Wir sind eine Lerngemeinschaft. Nicht für uns allein, sondern immer nur mit anderen zusammen. Und zum Schluss ein Gedanke, den finde ich sehr befremdlich. Ich bot meinen Rücken dar, ließ mich schlagen. Und wenn sie mich angespuckt und verachtet haben, habe ich auch das einfach nur zugelassen. So steht das da in diesen Worten. Das würde mir sehr schwer fallen. Aber ich weiß auch, dass auf Gewalt nicht mit Gegengewalt geantwortet werden kann. Wir merken das auch in allen Bezügen in dieser Welt wieder. Frieden macht man nicht mit immer neuen Waffen. Frieden macht man nur, wenn man miteinander redet und Differenzen ausräumen kann. Das Böse, das Unrecht, Hass, Gewalt und Lüge, das darf sich in dieser Welt am Ende nicht durchsetzen. Am 9. April, das war jetzt Mittwoch, letzte Woche, hat sich zum 80. Mal der Todestag Dietrich Bonhoeffers gejährt. Bonhoeffer hat sich am Widerstand gegen Hitler beteiligt. Bonhoeffer gehörte zu den wenigen, die Widerstand geleistet haben. Und ein Bild, das er dafür gebraucht hat, war: Man muss dem Rad des Unrechts in die Speichen greifen und darf nicht zulassen, dass es sich immer weiter dreht. Und er hat dafür einen unendlich hohen Preis bezahlt, mit seinem Leben dafür bezahlt. Der Knecht Gottes leidet, ja, das ist so. Aber am Ende steht Gott auf seiner Seite. Der Knecht Gottes hört immer noch, was Gott zu sagen hat und ist verbunden mit Gott. Und er weiß auch, dass Gewalt nicht mit neuer Gewalt beantwortet werden kann. So ist es auch bei Jesus am Kreuz. Da stirbt er seinen Tod am Kreuz und Leute verspotten ihn noch und sagen, steig doch herunter, du kannst es doch, wie du gesagt hast. Und er macht es nicht, sondern bleibt auf dem Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Seine Liebe zu uns Menschen, seine Versöhnung wird beantwortet mit Folter und Spott und Tod. Aber Gott bleibt immer auf seiner Seite. Ich höre diese uralten Worte aus dem Buch Jesaja immer zusammen mit der Geschichte von Jesus und immer auch ein wenig mit diesem Ausblick auf Ostern hin. Ja, Gott möchte, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben und ihn hören, seine Stimme hören. Und ja, Gott will die, die müde geworden sind, auch wieder aufrichten. Und Gott will dort, wo Menschen leiden, gerade um ihres Glaubens willen leiden, auch trösten. Amen.